wichtig. So. Gut. Ja, wir sind ja noch immer in unserem Kurs. Wir schauen uns heute natürlich gleich erstmal wieder an, wo wir uns überhaupt befinden, dass wir uns zurechtfinden und dann natürlich, was da im Einzelnen heute als Inhalt ist. Bevor wir das gleich machen, erstmal nochmal unser Mantra. Ich gucke mal gerade. Vielleicht, Evelyn, würdest du mal heute für uns das Mantra sprechen?
Gerne.
Das ist doch schön.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Guru Ratna Mandalakam Nirayatami. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar.
Einmal das, was auf dem Bildschirm, habe ich das richtig auf dem Bildschirm? Ich suche Zuflucht bei Buddha.
Ja, das ist bei mir ein bisschen hier. Moment. Jetzt kann ich es.
Super.
Ich suche Zuflucht bei Dharma, bei Buddha Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Sehr schön. Dankeschön.
Bitte.
Ja, dann bewegen wir uns mal weiter fort auf diesem Weg zur Buddhaschaft, unserem Lamrim, unserem Stufenweg zur Buddhaschaft. Und schauen wir mal an, was heute für uns niedergeschrieben wurde und weitergegeben wurde, sodass wir uns das heute anschauen können. Wir sind noch immer in der Klasse 2. Und letztes Mal hatten wir ja, was ist Buddha-Natur? Da hatten wir ja halt auch die Buddha-Körper und was zu jedem Körper führt. Und heute gibt es ein ganz spannendes Thema, es nennt sich Mushi Musum. Das finde ich einen sehr schönen Begriff. Wir schauen gleich mal, was sich dahinter verbirgt. Und das hat, kann ich mal vorweg sagen, mit Logik zu tun, buddhistischer Logik. Ich mache heute die Zusammenfassung vom letzten Mal etwas später. Das passt ganz gut, dass wir das heute einmal umdrehen. Und stattdessen ups, fange ich mal an mit ein paar Zitaten. Und vorweg muss ich sagen, also Logikthema ist mir auch nicht so einfach zugänglich. Und ich werde das jetzt mal so weitergeben, wie es, ich glaube, vor einem Jahr und bei ungefähr ein Jahr Silvia Engelhardt auch weitergegeben hat. Das fand ich sehr eingängig und sehr schön zu verstehen. Und ich mache es einfach mal genauso, wie sie es gemacht hat. Das war so perfekt. Und zwar hat sie angefangen mit einem Zitat vom Dalai Lama. Und das möchte ich heute auch. Und zwar lautet das: Dein Glaube soll kein blinder Glaube sein, sondern auf Vernunft und Intelligenz basieren. Damit, wenn Menschen deine Überzeugung und deine Praxis in Frage stellen oder widerlegen wollen, du ihren Argumenten standhalten und etwas entgegensetzen kannst. Deshalb sollte dein Glauben auf einem festen Fundament stehen. Wenn du diese Art von Intelligenz besitzt, bist du Argumenten gegenüber nicht verletzlich. Und das ist jetzt nochmal ein Zusatz, auch unserem eigenen Geist gegenüber nicht verletzlich. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das schon hin und wieder beobachten, dass selbst mein eigener Geist manchmal sagt, na ja, also das muss man doch jetzt nicht unbedingt studieren, kann man doch lieber was anderes machen. Das scheint mir nicht so viel Sinn zu machen. Also auch da hilft es, wenn wir diese Dinge, die wir lernen, eben nochmal mit Vernunft und Intelligenz betrachten. Und heute schnuppern wir ein bisschen in die buddhistische Logik Denn diese Logik hilft uns genau dabei, mit Vernunft und Intelligenz ein festes Fundament aufzubauen, das uns dann auch hilft, diesen Weg bis zum Ende, nämlich bis zur Buddhaschaft, gehen zu können. Logik ist ein wichtiger Bestandteil des Buddhismus. Der Buddha hat gesagt, glaubt mir nicht nur, weil ich es bin, der etwas sagt, sondern prüft es auf Herz und Nieren. Und es gibt mehrere Zitate und eines davon heißt, glaubt nicht dem Hörensagen oder heiligen Überlieferungen, nicht Vermutungen oder eingewurzelten Anschauungen, auch nicht den Worten eines verehrten Meisters, sondern was ihr selbst gründlich geprüft und als für euch selbst und andere zum Wohle dienend erkannt habt. Das nehmt an. Und noch ein anderes Zitat, was da sehr gut passt. Wie ein Goldschmied das Gold auf seine Echtheit hin prüft, durch Hitze und Schneiden und Reiben, so müsst ihr meine Worte prüfen und sie nicht einfach aus Ehrfurcht akzeptieren, nur weil ich sie gesagt habe. Würden wir unser Weltbild abhängig machen vom reinen Glauben und Vertrauen, dann würde es viele Situationen geben in unserem Leben, die diesen Glauben dann ins Wanken bringen könnten. Zum Beispiel, wenn wir eine Zeit lang etwas ausprobieren und es einfach nicht so schnell Wirkung zeigt. Dann fangen wir an zu zweifeln und würden vielleicht auch aufgeben. Oder wenn wir einen Rückschlag erleiden, weil negatives Karma reift, vielleicht auch aus ganz längst vergangenen Zeiten. Und in solchen Zeiten ist es dann wichtig, dass wir ein solides Fundament haben. Und deshalb sollten wir die grundlegenden Aussagen immer wieder durchdenken. Und das wird uns dann auch helfen, schwierige Situationen zu verstehen, zu durchdringen und schließlich auch zu meistern. Und damit einher kommen dann auch Qualitäten wie Geduld, Ausdauer und die freudvolle Anstrengung, das freudvolle Bemühen. Ja, also diese Logik und dann in Verbindung mit unserer analytischen Meditation, das ist halt ein ganz, ganz wunderbar kräftiges, machtvolles Werkzeug, um uns eben ein gutes Fundament geben zu können, auf das wir dann eben unsere Praxis auch aufbauen können. Schauen wir uns heute mal eine dieser Grundlagen der buddhistischen Logik genauer an. Ich sagte ja schon diesen wunderbaren Begriff. Mushi Musum. Mache ich mal hier ein bisschen weg für die Aufnahme. So. Mu heißt mögliche Kombination. Chi bedeutet 4 und Sum bedeutet 3. Also die Aussage Mushi Musum bedeutet, wählt aus allen existierenden Objekten 2 beliebige aus. Und sie stehen immer miteinander in Verbindung, entweder mit 3 oder 4 möglichen Kombinationen. Also Mushi Musum sind also entweder 3 oder 4 mögliche Kombinationen. Und das trifft auf alle existierenden Dinge zu, wenn man 2 beliebige davon in Beziehung zueinander setzt. Das klingt jetzt sehr theoretisch und vielleicht auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Jetzt machen wir aber gleich auch noch mal ein paar Beispiele und dann wird es ein bisschen deutlicher. Also die Logik ist eben logisch und da gibt es eben auch ein ganz logisches Schemata. Wir sagten gerade, also wir betrachten mit Mushi Musum alle möglichen Kombinationen oder Beziehungen, können wir auch sagen, zwischen 2 Dingen. Durch Mushi Musum finden wir heraus, in welchen Kombinationsmöglichkeiten, in welchen Beziehungen 2 Dinge miteinander stehen. Und ein Ding könnte man dann ahnen, eins B und dann gibt es dieses Schemata. Das gehen wir gleich in Ruhe nochmal durch. Das ist sehr hilfreich. Jetzt kann man es auf Anhieb noch nicht verstehen, aber mit Beispielen wird das dann sehr schön deutlich werden. Also, es hat mit Mathematik auch tatsächlich zu tun und mit Logik, weil mathematisch gibt es zwischen 2 Dingen immer 4 Beziehungsmöglichkeiten, wie sie miteinander in Beziehung stehen können. Also mathematisch gibt es nicht mehr und auch nicht weniger, immer 4 Möglichkeiten, wie sie miteinander in Beziehung stehen können. Und mit der Logik können wir uns erschließen, welche und wie viele das sind. Also mit dieser Logik und Betrachtung können wir uns alle möglichen Beziehungen zwischen 2 Dingen anschauen und dadurch ein klareres Verständnis gewinnen, wie sie miteinander dann in Beziehung stehen. Und das werden wir gleich sehen, das ist wirklich eine ganz schöne und wertvolle Sache, um auch das eigene Verständnis zu vertiefen. Und diese Fähigkeit, also diese Anwendung von Logik, brauchen wir auch immer wieder in unserem Studium, in unserer Beschäftigung mit dem Dharma. Eben zum Beispiel in Form der Weisheitstexte, wenn wir die lesen. So, nun wollen wir uns mal ein Beispiel anschauen. Passt so schön, wir hatten ja heute jetzt ein bisschen Schnee. Also wir wissen alle, wir haben es gerade vor Augen gehabt. Wir nehmen mal das Beispiel weiße Schneeflocke. Und zwar ist Schneeflocke, also nehmen wir als A. Und weiß, das ist die Farbe, nehmen wir als B. Das sind unsere zwei Objekte. Und deren Verbindung gucken wir uns jetzt mal an, anhand dieses Schematas. Also A ist die Schneeflocke und B ist die Farbe weiß. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Wir sagen, es gibt nur drei oder vier Möglichkeiten, wie diese zwei Objekte miteinander in Verbindung stehen, also eine Beziehung haben. Und das Muster ist A, aber nicht B. B, aber nicht A. A und B, weder A noch B. So, und mit dem Beispiel wird es jetzt gleich deutlicher. Also, wir fragen uns, gibt es etwas, was eine Schneeflocke ist, aber nicht weiß? Ja, und da können wir, glaube ich, alle sagen, nee, das gibt es nicht, haben wir auch gesehen. Also grundsätzlich, wenn man so rausguckt, es sieht schon weiß aus, was dann darunter fällt. Also können wir sagen, den ersten Fall, den gibt es nicht, der existiert so nicht. Dann die zweite Beziehung, B, aber nicht A, das schauen wir uns auch mal an. Also, gibt es etwas, das weiß ist, aber nicht Schneeflocke? Ja, also Evelyn nickt schon, genau. Also mir fällt zum Beispiel ein weißes Blatt Papier ein. Ist weiß, aber nicht Schneeflocke. Also das gibt es, das existiert. Dann die dritte Kombination, A und B. Gibt es etwas, das weiß ist und Schneeflocke? Ja, die Schneeflocke. Genau, also das existiert auch. Und schließlich nochmal das letzte, weder A noch B. Also gibt es etwas, was weder eine Schneeflocke ist noch weiß? Dazu fällt mir immer grünes Gras ein zum Beispiel. Das ist auch existent, sowas gibt es. Also haben wir hier drei zutreffende Beziehungen. Ich habe gesagt, dreimal, das existiert, ja, das gibt es. Das kennen wir so in unserem Umfeld oder können uns das erschließen. Und eins nicht. Also wir haben hier dann ein Musum. Sum ist ja drei. Also ein Musum, drei mögliche Beziehungen, die existieren. Noch ein kleines Beispiel. Das ist jetzt nur eine Aufwärmübung übrigens. Wir kommen da noch tiefer rein. Nächstes Beispiel. Ein blauer Himmel. Nur mal so zum Spaß spielen wir das Ganze nochmal durch. Also, Himmel ist blau. Himmel ist A. A ist Himmel. Und B ist die Farbe blau. Und da können wir halt auch wieder durchspielen. A und nicht B. Also gibt es etwas, was Himmel ist, aber nicht blau? Evelyn nickt. Ach, Evelyn, ja. Sag mal, was das ist zum Beispiel.
Grauer Himmel.
Grauer Himmel. Genau.
Oder dunkler Nachthimmel.
Ja, dunkler Nachthimmel, genau. Also du würdest an der Stelle sagen, ja, also das A und nicht B, also da geht das so, sowas existiert für dich. Also ich würde jetzt vielleicht in der ersten Idee gesagt haben, nö, gibt's nicht. Für mich ist immer, wenn ich an Himmel denke, denke ich immer an Blau. Das merken wir uns erstmal. Aber gut, du sagst jetzt, ja, existiert. Also es gibt einen Himmel, der zum Beispiel in der Nacht schwarz ist. So, B und nicht A, gibt es etwas, was blau ist und nicht Himmel?
Ja. So.
Beispiel?
Irgendwelche Kleidungsstücke, die blau sind, oder?
Genau, genau. Ja,
ganz viele Dinge.
Also das existiert auch. Ja, existiert auch, genau. Oder eine Hülle von einem iPad ist es, glaube ich, gewesen, was Vera gezeigt hat, genau. Dann gibt es etwas, was A und B ist, also Himmel und Blau. Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Also wir alle empfinden den Himmel auch als blau. Also da würden wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Ja, wir sprechen vom blauen Himmel und so nehmen wir ihn auch wahr. Existiert auch. Und dann gibt es etwas, was weder A noch B ist. Also weder blau noch Himmel. Ja, alles Mögliche. Ne? Das weiß ich. Schwarze Schuhe oder so. Genau, das heißt, also je nachdem, wenn man jetzt sagt, gut, der erste Fall existiert für mich auch, weil es eben schwarzen Nachthimmel gibt, dann haben wir dann ein Muschi zum Beispiel. Oder ein anderer Mensch hat vielleicht auch ein Musum in dem Fall dann. So, und jetzt wird es spannend, warum machen wir das überhaupt alles hier, dieses Spielchen? Warum sollten wir uns überhaupt mit diesen logischen Verknüpfungen beschäftigen? Was ist überhaupt der Nutzen im Zusammenhang mit unserem Glück, unserem inneren Wachstum, unserem Wunsch eben auch aus dem Leid herauszukommen? Und da kommen wir zur Debatte im Buddhismus. Die hatten wir schon mal ganz kurz angesprochen, hatte ich mal in einer der Folien auf die Frage hin von Walter seinerzeit, warum die Texte in den, also warum wir gerade diese Texte studieren, da hatte ich mal kurz erwähnt, diese Debatte. Und die Debatte ist eben ein wichtiger und fester Bestandteil vom Studium der buddhistischen Logik. Und bei dieser Debatte geht man eben nach ganz bestimmten Regeln vor. Und diese logischen Verknüpfungen, dieses Mushi-Musum, was wir gerade gemacht haben, das ist ein ganz beliebter Weg, um eine Debatte zu beginnen. Also das hier, was wir heute machen, ist ein ganz kleiner Ausschnitt. Es gibt noch einen ganzen Kurs, ich weiß jetzt nicht, 13 oder sowas, der beschäftigt sich nur mit Logik. Aber das hier ist ein kleiner, netter Einstieg in die Logik. Und wie gesagt, das Mushi-Musum wird sehr gern benutzt für einen Einstieg. Also ich erinnere mich, Geshe Michael Roach hatte in seiner Originalklasse gesagt, wenn man so als Mönch, die müssen halt dann auch regelmäßig sich treffen und debattieren über die Inhalte, die sie gelernt haben, um dann auch eben für sich das zu vertiefen, auch die Dinge dann rauszufinden, die noch nicht klar sind oder die nicht schlüssig sind oder nicht logisch sind und die dann auch zur Seite zu schieben und wirklich nur die Dinge zu behalten im Geist, die eben dann auch geprüft sind. Und das passiert regelmäßig. Und er sagt, wenn man sich mal so gar nicht gut vorbereitet hat, dann nimmt man immer Mushi-Musum. Dann sucht man sich einfach zwei Objekte aus, die man gerade vielleicht studiert hat und dann eröffnet man so die Debatte und dann kann es losgehen, weil das halt ein wichtiger Bestandteil ist, der sehr oft gemacht wird. Ist das so ein kleiner Trick, eben mit diesem schönen Mushi-Musum die Debatte zu beginnen. Die Debatte dient dazu, etwas tiefgreifend zu verstehen. Mal gucken, ob ich das hier. Ja. Und nicht nur die Bedeutung zu wissen, sondern auch alle möglichen Fragen dazu nochmal ganz systemisch zu durchdenken. Also auch alle möglichen Dinge nochmal in Frage zu stellen und von verschiedenen Seiten nochmal zu beleuchten. Und jetzt wird es noch ein bisschen spannender nach unserer kleinen Aufwärmübung mit dem Himmel und der Schneeflocke. Jetzt wollen wir nämlich mal zwei wichtige Beziehungen untersuchen, die wir nämlich letztes Mal in der Klasse aus den Schriften kennengelernt haben. Und die erste Beziehung ist die Annahme im Buddhismus, dass heilsame Handlungen zur Buddhaschaft führen, also zur vollkommenen Erleuchtung. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzte Stunde. Das war eine der Hausaufgabenfragen auch. Und da haben wir es halt anhand des Textes gelernt und gelesen. Und jetzt heute wollen wir eben das uns nochmal mit diesem Mushi-Musum einfach mal anschauen. Ganz spielerisch. Also, A ist die Buddhaschaft und B ist das heilsame Verhalten oder auch eben heilsame Taten. Und wir nannten das auch Verdienste. Und damit sind gute Samen gemeint. Man kann darunter auch tugendhaftes Verhalten verstehen. So, die Definition übrigens für heilsames Verhalten ist an der Stelle auch nochmal ganz schön. Das ist eine Handlung, die zukünftig ein positives Ereignis bringt. Also ein für uns angenehmes Ergebnis. Das ist gemeint mit heilsam. Und Handlung meint immer die Gedanken, Worte und Taten. So, und nun schauen wir uns mal die vier Möglichkeiten über die Logik an, was wir letztes Mal eben im Text rausgelesen haben. Also die Frage war, führt Verdienst zwangsläufig zu Nirvana und zur Buddhaschaft? Das war in der letzten Hausaufgabe gefragt. Und heute schauen wir uns das jetzt nochmal mit der Logik an. Also A, Buddhaschaft, B, heilsames Verhalten. So, dann fangen wir mit, also wir ganz normal einfach dieses Schemata mal durchgehen. Also wir haben A und nicht B. Also gibt es die völlige Erleuchtung, eben die Buddhaschaft, ohne heilsames Verhalten? Ich glaube, da war schon so ein kleines, ich würde auch sagen, nein. Also wir haben gelernt, und wenn wir das jetzt eben für uns auch so sagen, wenn man uns diese Frage stellt und wir schütteln mit dem Kopf, dann haben wir das für uns auch so erkannt. Also wir sagen, nein, das existiert nicht. Dann B, aber nicht A. Also gibt es etwas Heilsames, also Tugendhaftes, gute Taten, die aber keine Ursache für die Erleuchtung sind? Das ist schon ein bisschen trickreich. Gucken, ob sich da der eine oder andere dann erinnert. Also ich weiß, dass das letztes Mal von Susanne ein Thema war. Das hattest du sehr gut seinerzeit verstanden. Oder beim vorletzten Mal war das auch schon ein Thema. Also gibt es etwas Heilsames, gute Taten? Gibt es Menschen, die gute Taten tun, aber nicht auf dem Weg zur Buddhaschaft sich befinden?
Ja.
Genau. Gibt es. Denn wir hatten gesagt, vielleicht erinnert ihr euch, jede gute Tat, die nicht mit Entsagung einhergeht, die kann uns nicht zur Buddhaschaft bringen, die kann uns nicht aus Samsara rausbringen, es geht nicht. Also jede gute Handlung, die nicht mit den drei Hauptpfaden einhergeht, die gibt uns zwar ein angenehmes Ergebnis, aber sie ist keine Ursache, um aus Samsara herauszukommen. Weil nur mit Entsagung können wir aus Samsara herauskommen. Und das bedeutet, damit wir das Leiden von uns selbst und anderen beenden können, brauchen wir eben die Realisierung der drei Pfade. Also wir können zum Beispiel Mitgefühl mit jemandem haben, dem großes Leid widerfährt. Und Mitgefühl zu haben und zu helfen, wo es nur geht, pflanzt natürlich auch sehr gute Samen, die uns aber nicht per se aus Samsara herausbringen, aus diesem Leidenskreislauf. Was fehlt? Das sind die Komponenten, wie, also was fehlt, sind, die Komponenten sind wichtig, dass unsere Handlungen aus Mitgefühl zu Ursachen für die Erleuchtung werden. Also welche Komponenten sind das? Und das sind eben die drei Hauptpfade. Also Entsagung, Bodhicitta und korrekte Weltsicht. Also gibt es etwas Heilsames, Tugendhaftes, das keine Ursache für die Erleuchtung ist? Ja, gibt es. Das existiert. A und B. Gibt es etwas, was uns zur Buddhaschaft bringt und eben heilsames Verhalten auch ist? Und ja, das gibt es, nämlich mit den drei Hauptpfaden. Wenn wir Entsagung haben, wenn wir Bodhicitta haben und korrekte Weltsicht, dann existiert das. A und B existiert. Und dann das vierte, weder A noch B. Das ist jetzt wieder noch sehr einfacher. Also gibt es etwas, was weder zur Buddhaschaft führt, noch heilsames Verhalten ist? Ja, viel. Also alles, was eben nicht tugendhafte, nicht gute Taten sind, wo man andere mit verletzt. Und genau, sich auch keine Gedanken macht, dass man irgendwo anders hin will als hier. Gut, also hier haben wir ein Musum, weil das erste gab es nicht. Und dann können wir hier sagen, okay, drei der Beziehungen sind existent. Wir haben das für uns alle so, glaube ich, wenn ich euch so betrachtet habe in den Gesichtern, haben wir alle sagen können, ja, das stimmt, so sehen wir das auch. Also drei Beziehungen existieren und die erste, die gibt es nicht. Also auch hier nochmal, warum ist das hier im ACI-Kurs für uns relevant, uns diese Dinge so anzuschauen nochmal? Und die Essenz dieser logischen Diskussion liegt darin, dass wir unbedingt verstehen müssen, wenn man heilsame Handlungen begeht, ohne ein Verständnis von korrekter Weltsicht, dann werden uns diese heilsamen Handlungen nicht aus dem Kreislauf des Leidens befreien können. Und das beste Verständnis von korrekter Weltsicht, die uns ja auch mit raushilft, der dritte Pfad, ist die direkte Erfahrung der Leerheit, so nennt man das, die direkte Erfahrung der korrekten Weltsicht. Und statt dies jetzt nur einfach so zu glauben, weil uns das eben gesagt wurde, schauen wir uns eben mit Moshi Mossoum nochmal ganz in Ruhe, Stück für Stück an, eben was wir wirklich brauchen, um eben aus dem Leiden rauszukommen. Und in diesem Fall haben wir jetzt eben nochmal geschaut, wir haben jetzt die Möglichkeit, okay, wir wollen zu Buddha schaffen, und wir haben jetzt mal geschaut, ist es wirklich so? Also wie, in welcher Beziehung helfen uns wirklich gute Taten, dieses Ziel zu erreichen? Und wenn man das eben sich jetzt nochmal, wie wir es gerade gemacht haben, so Stück für Stück, Detail für Detail anschaut, dann passiert was mit unserem Geist. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon spüren könnt, aber ich kann das spüren, wenn ich jetzt mal vergleiche, wenn wir das nur gelesen haben, uns das nur gesagt wurde und wir gesagt haben, ach ja, stimmt, da ist irgendwie was dran. Und wenn man jetzt diese Schemata einmal so ganz in Ruhe durchläuft, gerade auch mit jemand anderen zusammen, wo man sich gegenseitig die Fragen stellt, gegenseitig die Reaktionen sieht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon spüren könnt, aber also ich kann das ganz stark unterscheiden, was das mit dem Geist macht. Es macht einen riesen Unterschied, wenn man das mit diesem Schemata sich nochmal angeschaut hat. Und weil wir es eben wirklich, wirklich verstehen müssen, es wirklich in uns einsickern muss, weil wir dieses feste Fundament brauchen, alles, was nur so oberflächlich ist, ja, habe ich mal gehört, ich glaube, da ist irgendwie was dran, es wird nicht reichen höchstwahrscheinlich, wenn es mal ein bisschen ruppiger wird zwischendrin. Und das Leben wird ruppig werden, das ist ein bisschen so. Und mit diesem Moshi Mossoum Spiel, kann man schon fast sagen, da mal spielerisch so durchzugehen, ist eine ganz, ganz schöne Art und Weise, die Dinge tiefer einsacken zu lassen und gerade im Austausch auch mit anderen. Deshalb ist die Debatte auch so super, super wertvoll. Genau, wir müssen also unbedingt verstehen, dass wir eben diese drei Hauptpfade brauchen, um zur Buddhaschaft zu kommen. Und dadurch vertiefen wir eben unser Verständnis mit Moshi Mossoum. Wir hatten gerade gesagt, das beste Verständnis von korrekter Weltsicht ist die direkte Erfahrung dieser korrekten Weltsicht. Es wird halt auch Leerheit genannt. Warum? Weil durch diese Erfahrung, diese direkte Erfahrung, eliminieren wir die falsche Weltsicht komplett aus unserem Geist. Und zwar für immer. Und der Wunsch, dass wir diesen Kurs hier zusammen studieren, ist, dass wir Erleuchtung erlangen wollen. Und Silvia hatte das auch nochmal ganz, ganz schön gesagt, als sie das lehrte. Sie sagte halt, es soll kein akademisches Interesse sein, warum wir hier sitzen, sondern es soll wie ein brennender Wunsch sein. Also wir wollen wirklich raus aus dem Leid, wir wollen andere mit raus aus dem Leid führen und wir wollen halt eine sehr schöne Realität für alle, die frei von Leid ist. Und um das zu tun, müssen wir uns über den richtigen Weg informieren, das hatten wir letztes Mal auch schon gesagt. Und wir müssen uns auch über die Geisteszustände informieren, die zur Buddhaschaft führen. Und deshalb sprechen wir auch von diesen logischen Zusammenhängen. Denn nur durch Logik können wir bestimmte Zusammenhänge überhaupt erkennen. So, und dann gibt es da nochmal eine ganz schöne Betrachtungsweise. Und zwar, im Buddhismus sprechen wir von drei Erkenntnisebenen. Also da gibt es einmal die offensichtlichen Phänomene, das ist ja alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, das ist leicht für uns zu begreifen, das nehmen wir auch so wahr, wie es uns erscheint. Dann gibt es als zweite Ebene Konzepte und Theorien, dazu gehört übrigens auch die Leerheit, und die zählen zu den verborgenen Phänomenen. Also Leerheit ist für uns hier und heute nicht erfahrbar. Also die wirkliche Weltsicht, das direkt zu sehen, das können wir so nicht sehen jetzt hier gerade. Das ist etwas, was wir uns herleiten müssen erstmal. Und Silvia hatte da so schön ein Beispiel genommen in ihrer Klasse. Sie sagte, wir sehen zum Beispiel Rauch hinter einem Berg aufsteigen und können uns logisch erschließen, dass es dahinter brennt. Und so müssen wir uns im Grunde auch die Leerheit mit logischen Begründungen und Beweisführungen müssen wir uns der Leerheit annähern. Also wir sehen ja nicht das Feuer, aber wir nähern uns an über Schlussfolgerungen, über das, was wir sehen, was wir gelernt haben, wie Rauchentwicklung zum Beispiel entsteht und das fügen wir dann zusammen. Und so nähern wir uns an die Schlussfolgerung, in diesem Fall dahinter brennt. So, und wir nähern uns auch so an die wirkliche, korrekte Weltsicht. Und wir brauchen dazu Lehrer, denen wir vertrauen können und uns die uns halt auch unterrichten. Und dann gibt es noch die dritte Ebene. Das sind die ganz tief verborgenen Phänomene und dazu gehören die Gesetze von Karma. Also das kann nur ein Buddha sehen, wie da die Zusammenhänge sind. Gut, jetzt machen wir nochmal eine Übung sozusagen, nochmal wieder bezogen auf unseren Weg zur Buddhaschaft. Eine weitere wichtige Beziehung hatten wir auch schon in der letzten Klasse. Heute, wie gesagt, nur nochmal mit diesem logischen Spiel, nenne ich das jetzt mal, Mushi Misu. Wir hatten letztes Mal eben auch die Frage in der Session 2, also in der Klasse 2, gibt es eine Beziehung zwischen den drei Hauptpfaden und dem großen Siegel und zwischen diesen dreien und der tantrischen Praxis? Da nochmal, also das große Siegel war Mahamudra, wenn ihr euch erinnert. Das war, als Bild war es der Briefumschlag mit dem Siegel drauf. Und Maha bedeutet groß und Mudra ist normalerweise eine Geste. Also was wir zum Beispiel machen, wenn wir das Mantra sprechen am Anfang, das sind die Gebete, das ist zum Beispiel ein Mudra auch unter anderem. Allerdings hat Mudra auch noch weitere Bedeutung, zum Beispiel eben die Bedeutung eines Siegels. Also Mahamudra heißt das große Siegel, das hatten wir letztes Mal auch schon. Und das bezieht sich eben auf diese direkte Einsicht in die Leerheit. Und das kann man nun in einer sehr tiefen Meditation tatsächlich erfahren. Man kann Einsicht in die Leerheit auch in den Kursen, jetzt wie diesen Kurs bekommen, aber eben wie gesagt nur auf theoretische und annähernde Art und Weise. Das ist eine sehr gute und auch eine sehr wichtige Vorbereitung. Aber die direkte Einsicht in die Leerheit kann man nur in sehr tiefer Meditation tatsächlich sehen dann. Gut, also das große Siegel Mahamudra kann sich auf die direkte Einsicht in die Leerheit beziehen oder auch auf die geheimen Lehren des Buddhismus, Tantra. Hatten wir letztes Mal auch schon, das gefiel dem Walter so gut, der Porsche, der Rote. Es geistern völlig absurde Praktiken und Ideen darüber in unserer westlichen Welt herum, was Tantra überhaupt ist. Und im Buddhismus ist es was völlig anderes, als eben hier so teilweise ja, rumgeistert. Das hat mit solchen Dingen überhaupt gar nichts zu tun. Im Buddhismus ist Tantra der schnellste Weg, die Erleuchtung zu erreichen und aus dem Rad des Leidens auszusteigen. Und je stärker unser Bodhicitta, der zweite Hauptpfad, unser Wunsch, erleuchtet zu werden zum Wohle aller Lebewesen, je stärker unser Bodhicitta ist, umso stärker der Wunsch, das Leiden der Lebewesen so schnell wie möglich zu beenden. Und das ist eben die Voraussetzung oder eine der Voraussetzungen für Tantra, diesen starken Wunsch zu haben. So, und wenn wir uns jetzt die drei Pfade und Tantra anschauen, und das mal als Mushi Musum nochmal betrachten. Also wenn wir also sagen, A ist die tantrische Praxis und B sind die drei Hauptpfade, dann haben wir, gibt es etwas, das A, also A und A, aber nicht B, ist die erste Vorgehensweise. Also gibt es etwas, das A ist, also A die Praxis von Tantra ist und nicht B. Also gibt es eine tantrische Praxis ohne die Realisierung der drei Hauptpfade in unserem Geist. Also jemand, der versucht, erfolgreich Tantra zu praktizieren, ohne Entsagung, Bodhicitta und korrekte Weltsicht wirklich realisiert zu haben, ist es möglich. Ist jetzt ein bisschen schwierig, also wenn man sich nochmal die letzte Klasse anhört und nochmal die Texte durchliest vom letzten Mal, dann sagt man, es ist nicht möglich, es geht nicht. Tantra heißt im Tibetischen, das ist auch nochmal spannend, ein Ergebnisfahrzeug. Das heißt, Tantra ist ein Resultat. Und ein Resultat braucht Ursachen. Und die Ursachen sind die drei Hauptpfade. Und das ist wichtig zu wissen. Also eine erfolgreiche, wirksame tantrische Praxis ist das Resultat von den drei Hauptpfaden. Das sehen wir nachher auch nochmal zusammengefasst in einer Grafik. Jetzt braucht ihr es einfach nur einmal gehört haben und nachher seht ihr es auch nochmal optisch. Also wenn man ein ethisches Leben führt, wenn man eben wirklich darauf achtet, heilsame Handlungen perfekt einzuhalten, dann würde Tantra ganz automatisch passieren. Wir würden eine andere Realität dann wahrnehmen, also eine ohne Leiden. Und das ist der einzige Weg. Wenn wir kein ethisches Leben führen, dann werden auch die höchsten tantrischen Einweihungen, die man bekommen kann, keine Ergebnisse in unserem Leben zeigen. Und wenn wir das enorme Glück, das gute Karma haben oder auch schon hatten, eine Einweisung in Tantra zu erhalten, aber es passiert nichts, sagen wir mal ein, zwei Jahre im Laufe dessen, dann müssen wir wieder an den drei Hauptpfaden arbeiten, weil dann haben wir die Ursachen offensichtlich noch nicht, damit das funktionieren kann. Wir brauchen die drei Ursachen. Ohne das funktioniert Tantra nicht. Da hilft alle Einweihungen, alle Rituale, alles, was ein Lehrer dir geben kann, hilft nichts, wenn du die drei Hauptpfade nicht hast. Und Tantra ist der einzige Weg, durch den du in diesem Leben zu einem Buddha werden kannst. Tantra ist das Ergebnis und die drei Hauptpfade sind die Ursachen. Also gibt es A und nicht B, also gibt es eine tantrische Praxis, die nichts mit den drei Hauptpfaden zu tun hat? Gibt es nicht. Also der erste Fall existiert nicht. Dann sind noch drei weitere Beziehungen, die wir betrachten können. Schauen wir uns jetzt nochmal die anderen Kombinationsmöglichkeiten an, B und nicht A. Also, die drei Hauptpfade und nicht Tantra. Existiert sowas? Ich sage ja, sind zum Beispiel Menschen, ja, wie wir vielleicht, die jetzt eben erst angefangen haben mit den drei Hauptpfaden. Die haben halt noch nicht genug angesammelt. Die sind auf einem guten Weg, aber es braucht halt noch ein bisschen mehr Praxis, damit dann auch das Resultat dann auch erscheinen kann sozusagen. Also das gibt es. Den zweiten Punkt gibt es. Dann gibt es A und B. Existiert das? Also tantrische Praxis mit den drei Hauptpfaden? Ja klar, das ist das, was wir gerade durchgegangen sind. Gibt es etwas, was weder A noch B ist, also weder tantrische Praxis noch drei Hauptpfade? Würde ich sagen, auch ohne Ende, ne, in unserer Welt. Also es gibt viele Menschen, die keine tantrische Praxis haben. Es gibt viele Menschen, die noch nie was gehört haben von Bodhicitta, von korrekter Weltsicht oder Entsagung. Ist auch existent. Also haben wir hier drei zutreffende Beziehungen. Also wir haben wieder ein Musum, weil die erste Beziehung zwischen den zwei Objekten, die gab es nicht. Es gibt keine tantrische Praxis ohne die drei Hauptpfade. Also auch hier wieder, das hatten wir auch in der letzten Stunde schon gesagt, wir möchten Erleuchtung erlangen, wenn wir hier in diesem Kurs sitzen. Zumindest ist es das, was unsere Lehrer, unsere Linie uns hier mitgeben. Wir möchten Erleuchtung erlangen, damit wir auch anderen helfen können. Und um das zu erreichen, müssen wir halt etwas tun. Und wir müssen halt lernen, was wir tun müssen, um unser Ziel zu erreichen. Genau, und das hatten wir eben auch schon die letzte Stunde. Und deshalb kommen wir jetzt so ein bisschen in die Wiederholung rein. Eine kleine Pause mache ich zum Nachspüren. Meistens ist es ja so viel an dieser Stelle, dass man noch nicht mal Fragen hat. Aber trotzdem möchte ich an der Stelle einmal gucken. Ist jetzt was, was bei euch so hochgekommen ist, was so gar nicht irgendwie eingegangen ist? Oder was? Das war jetzt erstmal zum Anhören. Wir schauen uns das gleich nochmal wiederholen an. Nö. Also jetzt habt ihr schon mal Mushi Musum. Ihr habt schon den ersten Teil, einen kleinen Teil, einen einfachen Teil der Logik, der buddhistischen Logik kennengelernt. Und wir schauen jetzt nochmal, das passt jetzt ganz gut, nämlich mit der Wiederholung, Zusammenfassung vom letzten Mal. Das letzte Mal hatten wir eben auch diese Textstelle, wir würden alle gern Buddhas werden, damit wir anderen helfen können, aber dafür müssen wir wissen, aber dafür müssen wir daran arbeiten, um dies zu erreichen, und wir müssen wissen, wie. Und um zu wissen, wie, müssen wir Dharma studieren. Die Studien müssen sich außerdem auf einen Weg konzentrieren, der niemals in die Irre führt. Und da hilft uns eben auch die Debatte dabei, den korrekten Weg zu erkennen. Nämlich, was hilft und was hilft nicht. Also zum Beispiel tugendhafte Taten kann ich ohne Ende tun und machen und kann meine ganze Energie darauf verwenden, von morgens bis abends gute Dinge zu tun. Aber wenn ich nicht verstanden habe und mir es nicht genau betrachtet habe, dass ich dafür noch die drei Hauptpfade brauche, dann wird mich das nicht an das gewünschte Ziel bringen. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder nochmal zu gucken, was bringt mich ans Ziel und was nicht. Und das Ziel ist eben, die vier Körper des Buddha zu erreichen. Und da hatten wir eben das letzte Mal uns angeschaut, wie das dann im Grunde aussieht. Also wir hatten geschaut, welche Körper es gibt und wir haben geschaut, wie wir dorthin kommen. Wir hatten eben hier die Ansammlung von Verdiensten und die Ansammlung von Weisheit. Und das ist es eben, die Verdienste, hier können wir nur ansammeln, wenn wir Entsagung und Bodhicitta auch haben. Und eben auch die Ansammlung von Weisheit nur mit korrekter Weltsicht. Ohne diese Dinge werden wir diese Körper nicht erreichen. Und ohne die Körper sind wir kein Buddha. Das ist halt. Genau, und hier ist eben nochmal diese Zusammenfassung. Das hatten wir auch beim letzten Mal. Heute nochmal mit dem Moshimusum nochmal ganz in Ruhe uns angeguckt. Nochmal wiederholend. Eine gute Praxis der drei Hauptpfade bringt sozusagen als ganz natürliches Ergebnis dieses Mahamudra mit, dieses große Siegel. Und damit ist gemeint die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Was die Leerheit im Einzelnen ist, das schauen wir uns alles noch ganz in Ruhe an, Stück für Stück. Aber die brauchen wir halt, um ein Buddha zu werden, um eben die falsche Weltsicht komplett aus unserem Geist eliminieren zu können. Und dann entsprechend auch uns eben zu verhalten, entsprechend der korrekten Weltsicht. Und hier eben auch nochmal, das war auch von der letzten Stunde, die tantrische Praxis und die Beziehung zu den drei Hauptpfaden. Haben wir jetzt heute uns auch nochmal mit dem Shimusum angeschaut, habe ich jetzt nochmal dazu gepackt. Also auch da, die drei Hauptpfade sind die Basis für die tantrische Praxis. Jemand, der eine gute Praxis der drei Hauptpfade hat, der erreicht die tantrischen Stufen fast automatisch. Und ohne praktizierende drei Hauptpfade kann eine tantrische Praxis nicht erfolgreich sein. Und das haben wir uns heute eben nochmal ganz logisch mit allen möglichen Beziehungsmöglichkeiten nochmal ganz genau angeguckt und durchdrungen. Nochmal genau jede einzelne Möglichkeit gemeinschaftlich angeschaut nochmal. Mit Beispielen auch nochmal. Dadurch arbeitet der Geist auch nochmal anders, weil er dann nach Beispielen sucht mit diesen Schemata. Das haben wir uns heute halt auch noch angeschaut. So, also heute sind wir relativ schnell sogar durch mit diesem kleinen Exkurs, Mushi Musum. Ich schaue nochmal. Also jetzt an dieser Stelle würde ich gerne mal so ein bisschen reinhorchen. Wie war das jetzt für euch, das mal so zu hören? Und wir sind halt sehr gut von der Zeit heute. Vielleicht machen wir am Ende, je nachdem, wie ihr jetzt so drauf seid und wie es euch gefallen hat, was ihr jetzt noch zu erzählen habt. Vielleicht machen wir danach nochmal ein bisschen gemeinschaftlich uns nochmal die Quizfragen angucken, damit ihr schon mal seht dann auch, wie sich das langsam so zusammenschrumpft von den ganzen Hausaufgaben, die ihr mittlerweile dann wahrscheinlich auch schon gemacht habt, was dann noch ins Quiz mit reingeht. Aber an dieser Stelle würde ich gerne erstmal horchen. Also wie geht es euch heute mit diesem ersten Bekanntmachen wahrscheinlich mit der Logik? Das wäre mal so meine erste Frage.
Ich habe mich jetzt etwas verwirrt. Ich bin nicht so der Logikerin. Das, ja, muss ich wahrscheinlich öfters mal jetzt anschauen. Das macht mich dann schon ein bisschen.
Ja, ich kann das so gut wie. Ich bin noch immer kein Logiker. Ich bin bis heute kein Logiker. Und ich musste wirklich, ich habe da sehr bei der Vorbereitung. Ich habe mir erst die Originalklasse angehört und dann bin ich irgendwo stecken geblieben und dann habe ich die wunderbare Klasse von Silvia gefunden und gedacht, ach ja, das ist eine Art, mit der kann ich jetzt gut erstmal so das Gröbste, sag ich mal, greifen.
Ich habe dann immer das Gefühl, ich habe das ja schon verstanden in der Klasse vorher. Und jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt, wo ich denke, Logik, ja, das ist jetzt dann wieder so eine Sache für mich. Das logische Denken habe ich schon.
Ja, das ist total gut, dass du die Rückmeldung auch gibst. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir geht es, wie gesagt, bis heute auch noch so.
Aber es wird.
Ja, und vor allem, was ich mag an dieser Geschichte ist, ich mag den Titel, Mushi Musum. Ich finde das einfach niedlich.
Ja, das finde ich auch putzig. Das hört sich ja wegen an wie so eine Suppe, ne? So eine chinesische Suppe oder was? Ja. Ja. Da kann man sich das dann vielleicht merken auch, ne? Wenn man das dann so in Zusammenhang bringt mit irgendwas.
Ja, und es nimmt so ein bisschen den Schrecken. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir jetzt geht, aber bei mir, wenn ich schon Logik höre, dann ist schon alles, alle Alarmglocken am Läuten. Ja?
Ja,
so, kann ich nicht, konnte ich nie, werde ich nicht können. So. Aber wenn ich Mushi Musum höre, dann werde ich ein bisschen weicher. Das ist ja irgendwie niedlich. Ja, also ich denke, ist es jetzt erstmal gehört haben, ist es wichtig, einfach zu wissen, was gibt es alles?
Ja.
Na, wie sind die gesamten Bestandteile? Ich finde es auch wichtig zu hören, wir müssen nicht nur einfach hören und glauben. Ich weiß nicht, genau, wie es euch geht. Ja. Wie geht es den anderen so mit diesem Ansatz? Weil das ist ja der Ansatz auch der Debatte.
Ich zweifle da oft einmal dran, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da was höre, den Zusammenhang. Und ja, vielleicht habe ich dann auch was mit der Logik zu tun, ne? Weil dann denke ich mir, weil das ist ja gar nicht logisch eigentlich. Ja, aber wenn man es dann versteht, dann sagt man, ah, stimmt ja.
Und das ist genau richtig, ne? Das ist das, was wir am Anfang in den Zitaten gehört haben. Das ist genau richtig, ja, zu sagen, wenn ich was nicht verstehe, dann sage ich mir das auch. Und ich verstehe es jetzt nicht, es ist nicht logisch für mich. Und dann kann man eben gewisse Werkzeuge anwenden. Guck, ich gucke mich jetzt nochmal ganz in Ruhe an. Und vielleicht auch im Austausch mit jemand anderem.
Ich kann ja, bei mir ist es ja easy, ne? Ich sage halt den Fahrrad dann und kriege halt dann eine Antwort.
Geht's den anderen? Dankeschön, Vera, das ist sehr wertvoll. Wie geht's den anderen mit Logik und Mushi Musum und was wir uns angeschaut haben jetzt?
Darf ich was sagen?
Ja, bitte.
Habe ich das richtig verstanden? Also ich habe es so verstanden, dass wenn 3 oder eben 4 dieser 4 stimmen, also mit Ja beantwortet werden können, dann stimmt das so, dann ist das wahr.
Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, genau an der Stelle bin ich in Silvias Teaching reingegangen. Weil ich habe in Geshe-las Original-Teaching habe ich es auch so rausgehört. Und ich habe es ganz ehrlich, aber nicht so durchdrungen, dass ich es heute sinnvoll hätte wiedergeben können. Ich habe da nicht wirklich einen Schluss. Ich habe das auch schon gehört. Vielleicht können wir Marianne fragen, die es auch erfahren. Marianne, magst du ein bisschen aushelfen? Sagt dir da irgendwas, klingelt da was? Nicht so wirklich, ne? Also, nee, okay, ist auch nicht schlimm, aber das beruhigt mich dann. Es ist einfach... wo hast du das her, Walter? Ich habe es tatsächlich auch so ansatzweise gehört im Original-Teaching und habe es aber selber nicht...
Nein, ich habe es jetzt einfach so verstanden.
Ja.
Deine Ausführungen kamen mir so, also irgendwo muss ja dann die Logik von dieser Fragestellung verstehe ich ja, aber das Resultat, wo ist da genau die Logik? Also, weißt du, könnte ja auch dreimal Nein sein und dann wäre es auch wahr.
Also grundsätzlich...
Viermal Nein, also, ja, zum Beispiel.
Fragen, ja. Das ist eine super Frage. Ich meine, ist auch so bei Geshe-la, da muss noch mehr drinstecken. Konnte ich aber jetzt mit den Unterlagen, die ich hatte und wie ich es mir jetzt erschlossen habe, konnte ich diese Schlussfolgerung, die ich auch irgendwo erwartet hatte, nicht finden.
Okay.
Ich würde es aber gerne mitnehmen, die Frage. Vielleicht müssen wir es auch ein bisschen länger mitlaufen lassen, aber ich vergesse es nicht.
Wir können es ja ausprobieren. Weißt du, wir können uns ja jetzt so Beispiele machen und dann sehen, was rauskommt von Sachen, die wir wissen, dass es wahr oder eben falsch ist. Dann können wir das ein bisschen testen, finde ich. Und das wollte ich noch sagen, das finde ich cool, so ein Instrument zu haben. Aber es muss natürlich dann funktionieren. Wir müssen es jetzt eben testen. Ich nehme an, es wird schon funktionieren.
Also mit der Schlussfolgerung, wie gesagt, ich habe da jetzt noch nicht sowas, dass ich sagen kann, so, ich kann jetzt hundertprozentig sagen, wenn ihr das und das rauskriegt, habt ihr die und die Schlussfolgerung. Also wegen Schlussfolgerung, die habe ich erstmal ausgeklammert, die Schlussfolgerung. Was ich trotzdem spannend finde an der Geschichte, also ich nehme das erstmal mit und wenn uns da noch was unterkommt, dann erzählen wir uns das auch gegenseitig oder ich gucke vielleicht auch nochmal einen Logikkurs, aber es ist ja 13 oder so. Also ich denke mal, wir machen erstmal Stück für Stück. Es kommen ja auch noch ganz viele, es ist ja ein Einführungskurs heute. Und überhaupt, dieser ganze Kurs ist ja erstmal ein Überblick und Einführung. Aber was eben auf jeden Fall, trotz allem, auch ohne Schlussfolgerungen, super spannend, das habe ich jetzt eben nochmal beobachtet, wo ich das in der Vorbereitung auch mit vielen Dingen durchgespielt habe. Ne? Ich habe es genau wie du gemacht, ich habe es eben gesagt, ich habe das spielerisch, habe ich es genommen, habe mal geguckt. Und ich habe eben, wie gesagt, gemerkt, wie du etwas, was du dachtest, was dir schon klar wäre, wie du es doch nochmal so ganz anders betrachtest. Dein Geist arbeitet anders mit diesem Schemata, als wenn ich nur einen Text höre und sage, ja, stimmt, da ist ja irgendwas dran. Also alleine auch ohne Schlussfolgerung, nur diese Beziehung genauer sich zu betrachten, zu durchdringen, das speichert sich anders ab. Und man kämpft auch damit, finde ich. Also ich persönlich habe die Erfahrung, der Geist, das ist nicht so einfach. Der lässt da nicht so einfach wieder los. Da war doch irgendwie so ganz, habe ich noch nicht verstanden. Und guck dann nochmal rauf, ne, auf diese Beziehung. Oder eben, ich habe auch festgestellt, dass ich was verschiebe, wenn ich zum Beispiel denke, also Probleme, was weiß ich, irgendwie, mir geht's nicht gut oder so, und ich gucke, ob das mit, also Kerstin und das Problem sozusagen, habe ich auch mal spielerisch gemacht. Und das Spannende war, in dem Moment, wo ich gecheckt habe, dieses Problem ist auch da draußen, ohne Kerstin, hat sich was verändert für mich. Meine Beziehung zu diesem Problem hat sich verändert. Weil mein Geist verstanden hat, dieses Problem hängt nicht zusammen mit Kerstin, sondern durch dieses Schemata hat er verstanden, da draußen ist das Problem auch teilweise ohne Kerstin. Es gibt übrigens auch eine Kerstin ohne dieses Problem. Das hat er alles gesehen. Okay. Das hätte ich gefühlt nicht, hätte ich nicht fühlen können, weil ich dachte ja immer, Kerstin ist das. Und so konnte man das trennen, Kerstin, das Problem, viermal durchlaufen und, und dann hatte sich was verändert. Macht das mal spielerisch, was euch so begegnet. Das ist super, super spannend und schön. Und das war auch von Geschela eine Anregung. Er sagt, das ist wie ein Spiel. Das hast du auch so schön gesagt, Walter. Wir müssen es ausprobieren. Ja. Ja, schön, dass du es nochmal gesagt hast. Also es nehme ich nochmal alles mit, auch deine Anregung. Folgerung haben wir noch im Hinterkopf. Dankeschön, ja. Susanne, dich muss ich mal fragen, weil du ja auch schon vorletzte Stunde hattest es so schön mit der Entsagung. Da hattest du so richtig gesagt, ja, jetzt verstehe ich auch, ich sehe so viele Menschen. Ich glaube, denen fehlt Entsagung. Und jetzt heute nochmal mit Logik. Wie geht's dir damit?
Ja, also Logik ist ja normalerweise nicht so mein Ding. Ich bin aber ich fand jetzt, ich habe ja den Kurs, war jetzt das letzte Mal nicht dabei und habe ihn nachgehört. Und also ich fand es von dir wirklich sehr gut erklärt. Und man muss dann bei dem Muschi, Musum, wirklich dann nochmal nachdenken. Und ich finde, das hilft einem dann nochmal das besser zu verstehen. Also das fand ich jetzt echt spannend. Also dann zu sagen, okay, ist es jetzt wirklich so? Also ich fand das jetzt halt echt spannend. Also das ist das erste Mal, dass was logisch, also was ich eigentlich ganz witzig finde, ja. Und dass wir auch das mit dem Ausprobieren, das werde ich auf jeden Fall mal machen, ja. Ich fand's gut, ja.
Ja. Also ich finde es auch ein schöner Einstieg in die Logik, ne? Es ist ja sehr spielerisch, finde ich auch.
Doch, ja.
Ja, danke schön. Evelyn, wie hast du es denn so mit Logik?
Ich bin im Club der Nicht-Logiker, aber ich fand das jetzt so von der Erklärung oder so, fand ich es ganz gut nachvollziehbar. Also hast du ein schönes Beispiel genommen oder Beispiele halt genommen, finde ich. Und ich denke, dass es halt auch so ist, das muss man einfach mal ausprobieren mit anderen Dingen. Weil wenn man das so hört, dann ist es ja relativ einfach. Aber wenn man es dann mit anderen Dingen ausprobiert, ist es vielleicht nochmal anders oder der Erkenntnisgewinn ist nochmal anders.
Ja, mal gucken. Vielleicht können wir bei der nächsten Wiederholung, vielleicht können wir es mal im Hinterkopf haben und vielleicht hat der ein oder andere dann schon ein paar Beispiele, wo er es mal ausprobiert hat in den nächsten 2 Wochen. Vielleicht auch nicht. Also wirklich ganz entspannt und spielerisch. Also es ist ja einfach mal gehört haben, ne? Und einfach mal wissen, es gibt eine Debatte, es gibt Schemata, wie das durchlaufen wird, es gibt Regeln. Und das macht es eben auch sehr wertvoll, weil wir sonst gar nicht so strukturiert mit dem Geist uns das angucken würden. Ich glaube, so von Natur aus ist unser Geist schneller und kommt schneller zu Schlussfolgerungen, wie er was zusammenpackt und woran er glaubt. Ist immer ganz schön so. Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube auch, wir sind alle so ein bisschen, es ist kein Zufall, dass wir hier so alle versammelt sind. Wobei, ich weiß nicht, Walter, ob du vielleicht doch logischer bist. Keine Ahnung. Man sagt das ja so Männer manchmal nach. Ne? Also komm auch wieder, Männer und Logik. Die Fähigkeit zur Logik kann man mal durchspielen.
Das Männer mit Logik. Das Männer ohne Logik.
Genau.
Ich bin Linkshänder, das nimmt das wieder auf, weißt du.
Was denn?
Ich bin Linkshänder, dann wird das wieder aufgehoben. Das vermeintlich das männliche Dings da.
Okay. Helga, bist du Logiker?
Nein, ich bin da auch ganz bei euch. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich den Kurs das erste Mal hatte aus München mit Brigitte. Das müsste eigentlich auch auf der Stiftseite noch drauf sein.
Ja, ich glaube, das ist auch noch drauf, ja.
Und das war irgendwie so niedlich, weil dann haben sie gesagt, Mensch, dann mach doch mal ein Beispiel. Und einer Teilnehmerin fiel spontan so eine Fragestellung ein. Kann ich professionell auftreten, ohne mir eine weiße Bluse, eine neue Bluse zu kaufen oder so? Und dann haben wir das da so durchdekliniert. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen, aber es war total spannend. Und ich glaube, tricky ist auch, wie man die Fragestellung dann macht. Absolut. Man kann dann manchmal nämlich so Fragestellungen so mit nicht setzen, ne? Hm. Also so eine doppelte Verneinung. Und dann, aber es fördert schon so dieses logische Denken, das, wie wir es eben ja auch gemacht haben, ne? Gibt es das ohne das, dass du dich da so reindenken musst. Schon ganz spannend.
Du bist ja auch ein bisschen erfahrener, so, wenn man gerade das Blusenbeispiel finde ich gut, ne? Also kann ich jetzt professionell auftreten, wenn ich keine weiße Bluse habe? Und wenn du mal so vergleichst, wie dein Geist als erstes reagieren würde und dann reinspürst, wie er das Ganze dann betrachtet, wenn du das durchläufst, hast du da einen Unterschied? Kannst du da auch schon, also hast du da auch so? Auch schon sehr.
Ja, teilweise schon, aber ich muss jetzt auch zugeben, da das ja jetzt nur mal so ein kleiner Vorgeschmack in Logik ist, es taucht ja dann so schnell nicht in dieser Form nicht mehr auf.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich finde das jetzt eigentlich, wie du auch sagtest, das ganz nett als Anregung, das vielleicht doch mal zu tun. Dein Beispiel fand ich eben gut, ne? Kerstin und das Problem. Mhm. Das kann man ja mal machen.
Ja, ich habe es mal gemacht und war ganz, also es hat wirklich was verändert, ganz relativ schnell, interessanterweise wirklich. Ich habe es wirklich so in der Vorbereitung, ach, probieren, was fällt dir gerade ein? Ach ja, hier das. Ja. Ja, das war jetzt auch meine Erfahrung. Wirklich schön. So, Marianne, bist du logisch? Bist du ein Freund von Logik?
Ja und nein. Also ich finde es schon spannend, aber ich finde es immer wieder, ich merke, dass ich eher auch so denke, so einfach kann es doch nicht sein. Und das kommt ja in den fortfolgenden Logikkursen immer wieder, dass diese Statements, diese Aussagen oder diese Beweise oder wie man es auch nennt, diese Aufführungen, dass die alle so reduziert und so einfach sind, dass sie denken, das kann es doch nicht sein. Und aber eben, wie du auch schon gesagt hast, Evelyn, wenn man es dann auf kompliziertere Sachen anwendet, da muss man natürlich dann schon auch ganz anders drüber nachdenken. Aber so allein, dass die das so reduziert haben auf so eine simple Formel, das macht mich immer wieder sprachlos.
Und ich bin auch jemand, der echt Probleme hat mit Mathematik. Wenn ich schon Mathematik höre, bin ich schon dicht, ne? Und mein Mann ist ja ein sehr starker Analytiker, sehr gut in Mathematik. Der ist dann so das Gegenstück. Und wenn ich so sage, ja, alle möglichen Beziehungen zwischen zwei Dingen, ja, das würde mich schon komplett überfordern. Also ich kann es, also vom Gefühl her, weil ich überhaupt kein Gespür für die Zahlen oder Verhältnisse habe, würde ich sagen, es könnten auch ganz viele sein und da komme ich ja nie durch. Und es sind nur vier, es sind nur vier, da geht's schon los, es sind nur vier Geschichten, die man sich angucken muss. Und das ist vielleicht auch, was gerade mich so anspricht, wie du sagst, diese Einfachheit. Also es erleichtert mir auch manche Dinge, ja, was so riesig groß, oh, und dann kommt sowas, so A, wieder A noch B, A und B, also es kann ja, ist ja nicht so schwer eigentlich, ne? Aber auch was...
so ganzen Geschichten sparen.
Was denn?
Da könnten wir uns unsere ganze Geschichten, die wir drumherum machen, sparen.
Ja. Und ich finde, weil du das sagtest, Helga, ist jetzt ein kleiner Exkurs in DCI, aber das ist ja auch dieses, ist etwas immer die Ursache für etwas anderes? Also ist die weiße Bluse immer die Ursache dafür, dass ich als professionell wahrgenommen werde? Das ist ja die Idee, die dahinter steckt. Und mit diesen Geschichten wird man rausfinden, nein, also man wird wahrscheinlich sagen, es gibt viele Menschen, die keine weißen Blusen anhaben und eben professionell wahrgenommen werden. Und das ist ja auch ein Teil dieses Schematas, ne? Was dann im DCI so weitergegeben wurde. Ja, aber diese Einfachheit, Marianne, das stimmt, das ist nochmal ein sehr schöner Aspekt. Und dann bleibt dem Geist gar nicht mehr so viel Dramen drumherum zu machen und das aufzubauschen, ne? Sondern es ist immer A und B. Wird er so ein bisschen auch diszipliniert, sich, ne, drauf zu konzentrieren, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, ich bin gespannt, wie sich unsere Gruppe damit weiterentwickelt. Aber so habt ihr schon mal einen kleinen Eindruck gefunden und gesehen in die Logik. Nochmal die Debatte. Das fand ich damals eben auch in der zweiten Stunde, glaube ich, von Walter so schön, ne? Als du sagst, wieso studieren wir eigentlich diese Texte? Wieso studieren wir diese Inhalte? Ja? Und auch da ist eben diese Debatte, dass immer wieder aussortiert wird, was ist korrekte, also was ist korrekt wahrgenommen über Logik und was nicht. Und dass man eben auch, eben das ist eben diesen Weg zu finden. Also wir wollen ja diesen Weg gehen, dafür müssen wir auch wissen, wo er längs geht und eben nicht einen anderen Weg, der mal abzweigt, weil wir es nicht merken. Dafür hilft uns die Debatte und die Logik. Das ist schon ganz schön toll alles für uns vorbereitet. Ja, dann teile ich nochmal den Bildschirm. So, dann, wenn ihr Lust habt, würde ich gerne nochmal gucken, was denn als Quiz denn jetzt so übrig bleiben würde. Ich hatte euch ja versprochen, dass die Hausaufgabenfragen mehr sind als die, die man dann wirklich nochmal etwas vertiefend lernen sollte. Also bei den Hausaufgabenfragen braucht ihr ja, sag ich mal, eine Antwort nur hinschreiben. Und bei den Quizzes sollte es dann nochmal ein bisschen tiefer sacken. Also eventuell Quiz machen wir jetzt heute. Genau. Also, ich habe das mal hier so ein bisschen vorbereitet. Ich habe einfach mal die ganze Klasse 1, das sind die ganzen Fragen, die halt da waren. Und ihr seht, ein paar fallen halt raus. So, und dann habe ich mal so ein bisschen für euch vielleicht auch, wenn ihr mal ein bisschen üben wollt oder so und das als PDF kriegt und könnt ihr euch dann nochmal so ein bisschen kleine Erinnerungsstützen vielleicht vergegenwärtigen. Also jetzt habe ich eben mal die ganzen Schriften weg und die Daten und die Namen. Aber vielleicht kommt ja bei dem einen oder anderen schon was, wenn man das Bild sieht. Also nenne den Autor und der Hauptlehrer. Das wäre was, was ihr mitnehmen sollt. Haben wir aber schon ganz oft gemacht. Und Helga hatte letztes Mal ja auch schon gesagt, wenn man nichts mitnimmt, aber den Jeetsong Kappa, den kann man sich merken, der kommt immer wieder. Ja, genau. Und vielleicht hat der ein oder andere jetzt auch noch mehr im Kopf oder vielleicht auch nicht. Oder wenn man, also ich habe es immer mit der Gruppe, fällt mir immer nicht so viel ein, aber wenn man zu Hause in Ruhe sitzt, fällt vielleicht doch noch das ein oder andere ein. Also wie war noch der zweite Name von Jeetsong Kappa und vielleicht fallen auch nochmal die Daten ein. So, und dann, wie lautet der Titel des Werkes? Ist auch klar, denke ich, mittlerweile. Dann eben, dass wir uns den Paponka Rinpoche nach wie vor jetzt auch nochmal vertiefend mitnehmen, indem wir dann doch nochmal seine Namen und seine Daten nochmal uns immer wieder anschauen. Also wenn ihr dann einfach für euch lernt, fürs Quiz, dass ihr vielleicht einfach nochmal die Bilder euch vergegenwärtigt und einfach guckt, was kommt. Also nur eine kleine Zwischenfrage, ich will gar nicht die Namen wissen, aber kommt da bei dem einen oder habt ihr schon so ein bisschen, ja, guck mal, Evelyn nickt, da ist ja schon ein bisschen was, ne, was schon, ja, gut. Genau, dann haben wir hier noch den Ken Rinpoche, der nachgefragt wird, also den sollen wir auch noch gern vertiefend mitnehmen in die nächste Runde, sag ich mal. Die drei Probleme des Topfes sollten wir auch nochmal vertiefen und mitnehmen. Ein paar Dinge können wir dann rausfallen lassen, das ist doch auch schön, da braucht ihr euch nicht drum kümmern. Nenne die drei Hauptpfade, da habe ich nicht mal mehr ein Bild dazu genommen. Ich denke, das ist auch mittlerweile klar und wenn nicht, müsst ihr halt nochmal ein bisschen durchseppen, was wir die letzten Male so durchgenommen haben. Gibt es ja auch als PDF einfach zum Durchscrollen. Nennt man das große Siegel? Aha, Mutra, ich kann es schon ablesen von den Lippen von Evelyn, genau. Gibt es eine Beziehung zwischen den drei Hauptfarben und dem großen Siegel, zwischen diesen dreien oder tantrischen Praxis? Da könnt ihr schon an das Mushi Musum heute denken. Da war ja die Idee im Grunde, wenn man über die drei Hauptpfade anfängt, dann kann man sagen, wenn ich die drei Hauptpfade habe, dann passiert das Tantrische, also der tantrische Ball, eigentlich ganz natürlich. Und genauso bei dem großen Siegel. Wenn ich die drei Hauptpfade habe, dann passiert das ganz natürlich. Die drei Hauptpfade sind die Basis, sie sind die Ursachen teilweise für das Nächste, was dann das Ergebnis ist. Also da kann man auch mit eigenen Worten, könnt ihr einfach auch mal so gucken, wie sage ich das selber? Was habe ich verstanden? Wie gebe ich das mit eigenen Worten wieder? Was sind die zwei Hauptursachen, die jemanden zum Buddha machen? Das war, glaube ich, schon vorletzte Stunde. Dann habe ich hier nochmal den Werkzeugkasten für die Methode und hier nochmal das Auge für die korrekte Weltsicht. Was sind die wichtigsten Elemente dieser beiden? Also da ist nochmal Entsagung und Bodhicitta für die Werkzeugkiste, also für die Methode und nochmal die korrekte Weltsicht in Verbindung mit Karma, also Ursache, Wirkung, woher die Dinge kommen in unserer Welt. Das ist dann nochmal das Element für die Weisheit. Was sind die zwei Körper eines Buddha? Da hatten wir den physischen Körper und wir hatten den Weisheitskörper. Dann, was sind die Ursachen? Da müssen wir sammeln. Und zwar einmal die Verdienste, die guten Taten und einmal die Weisheit. Also uns immer mehr mit der korrekten Weltsicht vertraut machen. Mit dem Thema Leerheit, was wir auch immer mehr noch vertiefen. Dann müssen wir sammeln. Also wir müssen einmal sammeln, um den physischen Körper zu bekommen. Und wir müssen einmal ein bisschen was ansammeln, ein bisschen mehr vielleicht auch, um den Weisheitskörper zu bekommen. Genau, welcher der drei Pfade verursacht den jeweiligen Körper? Habe ich, glaube ich, jetzt hier gar kein Bild dazu. Ja, das könnt ihr aber auch nochmal nachsehen. Das war Bodhicitta und Entsagung war quasi auf der Seite vom physischen Körper und die korrekte Weltsicht war auf der Seite von dem Weisheitskörper. Und dann seid ihr damit durch. Also ich denke, es ist schon recht vertraut. Genau, und dann könnt ihr einfach mal schauen. Habt ihr alle in Hausaufgaben Partner, die das machen möchten? Evelyn, hast du auch einen Partner?
Ich habe noch keinen Partner.
Aha. Ist denn noch jemand da, der keinen Hausaufgabenpartner hat? Oder vielleicht könnt ihr auch ein Grüppchen machen zu dritt? Seid ihr so, wie die Leute, die sich treffen, wer trifft sich denn als Hausaufgabenpartner? Mache ich nochmal hier einmal kurz nochmal entteilen. Warte, dann sehe ich euch alle. So.
Also ich tue mit der Susanne immer wieder mich updaten.
Ja, wundervoll.
Aber Evelyn, du kannst so auch, wir können das auch zu dritt machen. Also.
Wie macht ihr das? Ich will euch jetzt auch nicht drängen, nur dass ihr mal so ein bisschen wisst, ja, ne, wo sind Möglichkeiten.
Außer es ist noch jemand da, der keinen hat. Der Walter vielleicht.
Ihr könnt auch zusammen eine Gruppe machen. Ich weiß nicht, wie trefft ihr euch per Skype, per Telefon?
Meistens Telefon. Aber wir können ja skypen.
So ja, also, ihr könnt ja mal sagen.
Ich denke, irgendwann kriege ich das auch alleine auf die Reihe, ne, mit diesem Skypen, mit dem Anmelden.
Wenn ihr wollt, ich habe das bisher immer nicht gemacht, aber wenn ihr wollt, kann ich auch gerne euch die E-Mail-Adressen voneinander einmal, also dass ihr das sehen könnt. Das ist nicht ein bisschen Blind-Copy jetzt immer, wenn ich euch anschreibe, aber ich kann jetzt für diese Gruppe auch gerne sonst nochmal, wenn es für euch in Ordnung ist. Ich denke, vielleicht sind sie eh schon viel untereinander.
Ja,
wäre ganz gut.
Ja, wäre ganz gut. Ne? Dann könnt ihr euch nämlich auch untereinander verständigen und dann, ne? Ich denke, ihr habt alle Spaß und Freude. Ihr seht immer so aus, als wenn ihr das ganz gerne macht. Ihr seht immer ganz vergnügt aus. Ihr kommt immer wieder. Von daher denke ich mal, also, habt auch Spaß dabei, das zusammen zu machen.
Ich bin ja immer, seit ich jetzt das so intensiver mache, ich bin ja auch immer, wenn ich zu Geshe Meike gehe oder wenn ich mit Phil kommt, wenn ich da in München bin ich ja vorher immer 2 Tage irgendwie krank. Also mir geht es immer elendig. Und mir ist jetzt wieder die letzten 3 Tage so schlecht gegangen, dass ich mir gedacht habe, boah, ist das schlimm. Ich habe keine Angst vor dem Kurs, aber vielleicht, also so wie ich das mitgekriegt habe, habe ich glaube ich auch mal mehr gesagt, wenn du mit dir mal gedacht, wenn jemand einen Kurs macht, und es geht einem schlecht oder wenn man seinem Meister begegnet und man ist vorher krank oder fühlt sich nicht gut, dann macht man das, glaube ich, irgendwie richtig oder man fühlt sich gut damit
identifizieren. Ja, genau, da muss man sich keine Gedanken machen, dass es ein Zeichen ist, man sollte auf jeden Fall sofort aufhören und alles liegen stehen und nie wieder dahin gehen. Das könnte man ja auch denken, das geht mir so schlecht, also wahrscheinlich will irgendjemand, dass ich das nicht mache. Nee, ja, das kann schon sein, aber das ist gerade der Weg, dass man dann guckt, dass man trotzdem hinguckt, wenn man es möchte. Ne? Und das wollt ihr ja alle. Nee, es ist, ich kenne es auch hin und wieder. Es ist besser geworden. Ich hatte jahrelang immer wahnsinnige Kopfschmerzen bei den Teachings die ersten Tage oder auch sogar manchmal alle 3 Tage. Ist ein bisschen besser geworden. Ja. Habe ich auch viel gehört. Mhm. Also der Lama Holger, der ist immer so schön gesagt, es ist immer Alarm im Dämonenland. Dann sitzen sie alle an ihrem Schaltpult und sagen, oh Gott, die wollen wieder irgendwo da zu so einem Kurs. Alles auf Alarm und alles irgendwie rote Lampen und alle sind sie ganz aufgeregt am Rumpuseln und müssen irgendwie, wie können wir sie davon abhalten? Das fand ich so ganz niedlich und bildlich gesprochen, hat mir gut gefallen.
Noch eine Frage zur Meditation. Ich meditiere ja, kann man sagen, fast täglich, aber jetzt nicht immer diese Meditation, die mache ich 4-5 Mal ab und zu, also nicht immer regelmäßig, weil du gesagt hast, dass man die, wenn man die öfters macht, aufschreiben soll.
Genau, also schreibt einfach die Tage, die ihr darüber meditiert, die Viertelstunde.
Ja.
Die schreibt ihr einfach, hinterlegt ihr, schreibt ihr auf, die kommt dann mit auf den Hausaufgabenbogen mit drauf. Also man sollte 4 mindestens pro Klasse machen. Nun ist es bei uns ja so, dadurch, dass ich das ja noch mehrere Klassen verteilt habe, kommt ihr ja locker da drauf. Ja. Also normalerweise ist es eben pro Klasse so 4 Mal natürlich. Schöner wäre natürlich jeden Tag, ne? Klar, aber so, ich habe mal für mich eben auch so, wenn man, ist ja manchmal so, man kriegt immer das Ideal nicht unbedingt hin. Und ich hatte eben gehört, 4 Mal ist das Minimum. Genau. Also pro Klasse. Und wenn, wie gesagt, wir haben es ja gesplittet. Und das läuft jetzt ja auch noch immer ein bisschen weiter. Deshalb heute gebe ich ja auch gar keine, es sind ja keine Hausaufgaben, weil wir jetzt ja alles durch haben. Das ist jetzt mal ein bisschen entspannt. Jetzt konnten wir heute schon mal das Quiz uns ein bisschen anschauen. Und genau. Und ich kann schon sagen, in der 3. Klasse gibt es nur 1 Frage. Allerdings mit 10 Antworten. Oh. aber die sind ganz, also das ist, aber das ist auch mal ganz schön. Da hat man nicht jetzt irgendwie 10 Fragen, sondern man hat nur 1 Frage. Genau, da geht es dann um den Lehrer und die Eigenschaften. Und das fand ich auch ganz schön, als ganz netten Ausblick. Also es ist nicht immer alles so lang und viel. Okay. Genau, macht ihr das so mit den Meditationen, wenn ihr es macht, einfach aufschreiben. Und dass ihr 4 zusammenkriegt pro Klasse sozusagen. Also wir sind jetzt gerade in der 2. Klasse, wenn ihr jetzt ein 8 habt, ist das auch schon prima, ne? Und eben, es wäre ganz schön, vielleicht zwischendrin immer nochmal, damit ihr einfach dranbleibt, weil wir ja 2-Wochen-Rhythmus haben, ne? So ein bisschen. Oder einfach auch im Alltag sich vergegenwärtigen. Also Entsagung ist ja das Thema, um das es geht, ne? Also einen Ort definitiv zu verlassen. Also warum wollen wir denn diesen Ort definitiv verlassen? Wohin wollen wir denn? Das ist ja so die Idee dabei. Ja. Das sich zu vergegenwärtigen, genau. Ja. Prima. Dann sind wir heute ein bisschen schneller. Ist doch auch mal schön, ne? Ja, wenn ihr sonst noch mit Hausaufgaben seid, ihr gut davor. Mit Quiz habt ihr jetzt mal einen Überblick bekommen. Wie gesagt, da könnt ihr auch euch nochmal das anschauen. Oder ihr sucht euch das selber raus, die Fragen, schreibt euch die auf. Beziehungsweise das Quiz ist ja vorbereitet. Ich glaube, da könnt ihr direkt das dann eintragen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Und was für Gruppen ihr euch zusammenfindet. Und ja. Ich hoffe, es macht sehr viel Spaß. Ich denke aber schon. Ich glaube, wir sind eine gute Gruppe, harmoniert alles gut und dann ist es auch schön, sich mit den Themen zusammen zu beschäftigen noch weiter. Ja, wunderbar. Dann, achso, ich habe jetzt, glaube ich, habe ich jetzt für euch geteilt? Nee. Bildschirm wieder freigeben für unser Abschluss. Jetzt seht ihr aber was. Genau, ich lasse es mal so stehen. Wenn Evelyn noch mal mag für uns.
Ja, gerne. Moment. Ich schiebe es mal auf die Seite. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft. Deckt mit einem Blütenteppich. Die 4 Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas. Und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandalakam Irayatami. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich getan habe, mögen alle Lebewesen, ne?
Ja. Entschuldigung. Alles genau. Gut.
Mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden. Durch das Gut.
Da machen wir nur einmal. Alles gut, klar. Genau. Vielen Dank, genau. Ja, da war das Gute, das ich gerade getan habe. Und du kannst auch all das Gute, was du jemals getan hast, gerne mit reinnehmen. Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, hier haben wir sie wieder. Ultimativen Körper von Verdienst und Weisheit. Selbst da habt ihr schon zwei Antworten drin auf die Frage, was denn die zwei Körper hervorbringt. Genau. Ja, also so schön, wieder heute mit euch zusammengekommen zu sein. Nochmal die letzte Folie zur Erinnerung. Dafür tun wir das. Genau. Und dafür lernen wir halt, wo der Weg längs geht. Und jetzt haben wir schon eine ganze Menge gelernt, dafür, dass wir gerade mal in der zweiten Klasse sind. Ja. Also sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr wieder heute mit dabei gewesen seid.
Vielen Dank, ja.
Und dann freue ich mich schon jetzt wieder auf das nächste Mal. Ich schicke euch, wie gesagt, dann mal das so, dass ihr eure E-Mails dann gegenseitig seht. Dann könnt ihr euch kurz schließen.
Genau. Danke. Vielen Dank.
Okay, ja.
Viel Spaß beim spielerischen Umgang mit Mushi Musun.
Schöne Zeit bis dahin. Abend.
Tschüss. Ja, euch dann auch noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Ciao.